ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Hamburg heute. Der Tag ging heute Morgen ja mit einer weißen Schneedecke los. Also ausgesehen hat es echt toll. Aber dann habe ich bei uns im Radio gehört, dass die Straßen glatt waren. Und da habe ich mich dann statt mit dem Fahrrad mit dem Bus auf den Weg gemacht. Aber was soll ich sagen, ich war pünktlich auf die Minute, trotz Schnee. Also ein echt richtig guter Start in den Tag. Der ist dann recht dicht weitergegangen. In Hamburg war heute wirklich viel los. Polizeipräsident Falk Schnabel hat die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Und die ist ganz positiv. Die Zahl der Straftaten ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl nämlich zurückgegangen. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil das im Wahlkampf ja oft etwas anders klingt. Aber genau deshalb haben wir uns die Zahlen mal ganz genau angeschaut. Außerdem soll Hamburg ein ganz neuartiges Zentrum für Geflüchtete bekommen, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde. Den Plan hat Innensenator Andi Grote vorgestellt. Wie diese Unterkunft heißen soll und vor allem wie sie aussieht, das erzählen wir euch gleich hier. Und dann haben heute über 1000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Hamburg gestreikt. Dieser Aktionstag von Verdi ist natürlich sehr überschattet von der schlimmen Tat in München. Da ist am Morgen ein Mann mit dem Auto in eine Verdi-Demonstration gerast. Trotzdem begeben wir uns hier nochmal zu der Kundgebung in der Hamburger Innenstadt und hören uns kurz an, worum es den Streikenden da ging. Das und mehr sind unsere Themen an diesem Donnerstag, dem 13. Februar. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das Thema Sicherheit bekommt in Wahlkampfzeiten immer ganz besondere Aufmerksamkeit. Und das meint dann in der Regel aber nicht sowas wie soziale Sicherheit, sondern es geht eigentlich immer um den Schutz vor Kriminalität. Dieser Aspekt von Sicherheit wurde heute mit Zahlen unterfüttert. Innensenator Andi Grote hat nämlich die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Und die ist ganz positiv, wie mein Kollege Jörn Strehler-Pohl weiß. Jörn, wie war denn die Entwicklung 2024?
Ja, es gibt eine Zahl, die der Innensenator und die Polizei besonders stark kommunizieren und in den Vordergrund stellen. Das ist die Zahl, dass es einen Rückgang der Kriminalität um 4% gegeben hat im vergangenen Jahr. Dazu muss man allerdings sagen, in die Kriminalstatistik, da werden nur die Fälle erfasst, bei denen die Ermittlungen abgeschlossen sind. Wenn die Polizei also noch viele Ermittlungen führt und noch nicht abgeschlossen hat, dann tauchen diese Taten noch nicht in der Statistik auf. Dann kommt 2024 noch ein weiterer Sondereffekt dazu, nämlich die Legalisierung von Cannabis. Dadurch entfallen natürlich auch eine ganze Reihe von Delikten. Deswegen kann man darüber streiten, ob diese 4%, wie valide die jetzt wirklich sind. Aber was man sagen muss, es gibt ein paar eindeutige positive Tendenzen und Entwicklungen. Es gibt einen großen Rückgang bei den Diebstählen und auch die Zahl der Wohnungseinbrüche sind auf einem sehr niedrigen Niveau geblieben. Bei mir ist schon mal eingebrochen worden vor vielen Jahren. Und wenn man das Gefühl schon mal hatte, dann weiß man, dass man sich da erstmal wahnsinnig lange unsicher in den eigenen vier Wänden fühlt. Und wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in einer Stadt deutlich zurückgegangen ist und deutlich niedrig bleibt, finde ich, ist das erstmal ein gutes Zeichen für das Sicherheitsgefühl.
Jetzt wird es ja so sein, dass das sich wahrscheinlich in der Stadt so ein bisschen unterschiedlich verteilt. Ich gehe davon aus, es gibt Stadtteile mit mehr Kriminalität und welche mit weniger. Kann man sagen, was so die Hotspots sind und was vielleicht die Stadtteile, wo besonders wenig passiert?
Es gibt zwei Hotspots über die ganzen Jahre und letztes Jahr aber auch nochmal ganz besonders. Und das bleiben St. Georg und St. Pauli. Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Sachen Gewaltkriminalität rund 9000 Delikte festgestellt und die wurden angezeigt und ermittelt. Tendenz steigend. Und fast 3000 dieser Gewaltdelikte, also ein Drittel etwa, wurden eben in diesen beiden Stadtteilen begangen, in St. Pauli und in St. Georg. Und da argumentiert die Polizei jetzt, wir sind ja zum Beispiel rund um den Hauptbahnhof viel aktiver, viel präsenter und deswegen würden auch die Opfer häufiger Taten anzeigen, weil häufiger auch Polizeibeamten vor Ort sind. Und die meisten Taten würden zum Beispiel vor dem Drop-in innerhalb der Drogenszene stattfinden. Aber gleichzeitig bleiben natürlich auch die Bilder jetzt im Wahlkampf, beispielsweise von der Kita in St. Georg, die sich mit Stacheldraht schützt vor Drogensüchtigen.
Das Sicherheitsgefühl, das variiert ja ziemlich danach, ob ich mich jetzt von sowas wie einem Internetbetrug bedroht fühle oder von einem körperlichen Angriff. Kannst du da noch mehr zu sagen, wie da so die Bilanz in Hamburg ist und über was für Delikte wir hier sprechen?
Also ganz wichtig aus meiner Sicht, wenn man mal St. Pauli und St. Georg außen vor lässt, dann ist die Zahl der Gewaltdelikte in Hamburg über viele Jahre relativ stabil geblieben. Und die Zahl der Tötungsdelikte, also das, was dann immer mit großen Schlagzeilen auftaucht, das ist insgesamt sogar leicht rückläufig in den vergangenen 20 Jahren. Was mich am meisten überrascht hat und wo man auch wieder merkt, es gibt eine gefühlte Sicherheitslage und dann gibt es auf der anderen Seite auch die Statistik. Es gibt eine neue Sonderauswertung der Polizei zum Thema Messerkriminalität. Darüber reden wir ja besonders viel. Da zeigt sich, dass die Zahl der Messerangriffe im Verhältnis zur Zahl der Gewaltdelikte insgesamt nicht gestiegen, sondern gesunken ist. Was aber tatsächlich problematisch bleibt bei den Gewaltdelikten und auch nochmal ein Schlaglicht wirft, das ist die Zahl der Vergewaltigungen und die ist im vergangenen Jahr nochmal deutlich angestiegen.
Oha. Ich habe es ja schon gesagt, Sicherheit ist ja immer ein großes Wahlkampfthema, jetzt ja auch wieder. Ich kann mir vorstellen, dass die einzelnen Parteien auf diese Zahlen, die da heute vorgestellt wurden, auch schon reagiert haben, oder?
Ja, selbstverständlich. Also, um mal mit der AfD anzufangen, die sagt, Hamburg bleibt eine Gewalthochburg und immer mehr Schießereien würden das bestätigen. Steht wörtlich in der Pressemitteilung. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Aber da muss man einfach sagen, ja, die Zahl der Schießereien in Anführungsstrichen steigt wieder etwas an, liegt aber noch unter der Zahl der Schusswaffeneinsätze von vor 10 Jahren. Die CDU verweist auf mögliche statistische Effekte, darüber haben wir am Anfang schon geredet, eben durch Legalisierung von Cannabis und so weiter. Die Linke zeigt sich in Sorge, was die Fälle von Gewalt gegen Frauen angeht. Und SPD und Grüne, die beiden Regierungsparteien, sehen die Stadt natürlich erstmal auf dem richtigen Kurs, wobei die Grünen nochmal auch sagen, gute Polizeiarbeit alleine reicht nicht aus. Wir müssen auch noch mehr reinstecken in Prävention, in Vorsorge, um sozusagen Gewalttaten noch besser zu verhindern.
Ja, ich bin mir sehr sicher, dass wir über das Thema bis zur Wahl noch weiter sprechen werden. Aber vielen Dank erstmal dafür, Jörn. Hamburg bekommt ein sogenanntes Dublin-Zentrum. Das ist eine Unterkunft für geflüchtete Menschen, die in Deutschland kein Asyl bekommen und schnell abgeschoben werden sollen. Dieses Zentrum ist ein Pilotprojekt für ganz Deutschland und es soll hier bei uns in Rahlstedt eröffnet werden. Das hat Innensenator Andi Grote angekündigt. Meine Kollegin Susanne Röse hat sich da mal ein bisschen genauer informiert. Susanne, mal kurz vorab, warum heißt das Rahlstedt-Zentrum denn Dublin-Zentrum?
Es heißt so, weil dort diejenigen Flüchtlinge untergebracht werden sollen, deren Asylverfahren hier in Deutschland nach dem Dublin-Verfahren abgewickelt werden. Auf dieses Verfahren haben sich die EU-Länder von vor Jahren schon mal geeinigt. Und es besagt, dass jenes Land für das Asylverfahren zuständig ist, wo der Geflüchtete bereits Asyl beantragt hat.
Ich muss gestehen, dass ich da, wenn ich mir dieses Dublin-Zentrum vorstelle, gleich etwas unschöne Bilder vor Augen habe, nämlich von Menschen, die da gegen ihren Willen sind, weil sie ja wissen, dass am Ende des Aufenthalts ihre Abschiebung stehen soll. Wie soll dieses Zentrum denn aussehen? Oder mal ganz direkt gefragt, ist das eine Wohnunterkunft, die die Leute auch, wann sie wollen, verlassen können? Oder müssen Sie da immer auf dem Gelände bleiben?
Zentrum ist vielleicht auch so ein bisschen verwirrend. Das hört sich gleich so an, ja, man packt die Leute da zusammen. Aber tatsächlich ist das eine Einrichtung, wo Geflüchteten nicht eingesperrt sind. Das ist wie eine Erstaufnahme. Also das heißt, der Standard ist weniger hoch wie in einer anderen Flüchtlingsunterkunft. Also in einer Erstaufnahme sind die Leute oft in Hallen untergebracht oder in großen Räumen, wo mehrere Menschen untergebracht sind. Also in Rahlstedt sind das sogenannte Kompartiments, Räume nach oben offen, mit je 4 Doppelstockbetten, ein bisschen Privatatmosphäre, aber nicht viel ist dabei. Und sie werden dort verpflegt, können also nicht selber kochen.
Ja, du hast es gesagt, die Bewohnerinnen und Bewohner, die werden da versorgt. Darüber hinaus sollen sie aber ja keine Leistung mehr bekommen, sprich kein Geld. Was ist da die Idee zu? Soll das irgendwie einen abschreckenden Effekt haben?
Ja, vielleicht auch, tatsächlich. Vor allem sollen die Verfahren aber auch beschleunigt werden. Also es geht in erster Linie ja darum, dass die Regeln eingehalten werden, auf die sich die EU-Mitgliedsländer einmal geeinigt haben. Aber vielleicht noch ein Punkt. Hamburg ist auch deshalb das erste Bundesland mit so einem Dublin-Zentrum, weil Hamburg bereits erfolgreicher ist, als andere Bundesländer abzuschieben in andere EU-Länder. Also Hamburg hatte eine Quote von mehr als 30%. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 13%. Heute allerdings hat auch Brandenburg gesagt, Brandenburg will jetzt auch ein Dublin-Zentrum einrichten.
Gibt es denn eigentlich schon Reaktionen auf die Pläne von Innensenator Andi Grote?
Nein, erstaunlicherweise noch nicht. Sonst reagiert ja vor allem die Opposition auf Pläne, Ideen. In diesem Fall nicht.
Na, warten wir mal ab, was die nächsten Tage dann noch so bringen. Vielen Dank, Susanne. Der bundesweite Streik im öffentlichen Dienst ist heute natürlich von diesem schlimmen, mutmaßlichen Anschlag in München überschattet worden. Da war ein Mann mit seinem Auto in eine Gewerkschaftsdemonstration reingerast. Es gibt 28 Verletzte, manche von ihnen schweben sogar in Lebensgefahr. Die Demo dort wurde sofort abgebrochen und ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht ganz einfach, diesen schrecklichen Vorfall auszublenden und über die Forderungen von Verdi zu sprechen. Aber auch in Hamburg sind heute Morgen über 1000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auf die Straße gegangen. Darunter waren zum Beispiel Erzieherinnen der Elbkinder-Kitas, Mitarbeitende der Stadtreinigung und aus Krankenhäusern. Und Ihnen möchte ich hier zumindest einmal kurz Raum geben, darüber zu sprechen, worum es Ihnen bei Ihren Protesten geht. Darüber haben wir beispielhaft mit zwei Frauen gesprochen, die in der Notaufnahme des Barmecker Krankenhauses arbeiten und heute Morgen bei der Demo dabei waren.
Es ist wichtig, weil die politischen Wahlen in 2 Wochen anstehen. Es ist in keiner Form von irgendeiner Partei erwähnt, was sich mit der Pflege ändern soll. Wir pflegen eure Eltern, eure Großeltern und wir sind am absoluten Limit. Es muss sich was ändern. Wir haben kein Personal, wir sind überarbeitet, wir machen keine Pausen, wir gehen krank zur Arbeit und wir sind am absoluten Maximum des Könnens angekommen.
Wir haben Beispiel aus dem Kreissaal, dass sie auf Powerdruckpressen arbeiten, Kindswohl ist gefährdet, Mutter-Kind gefährdet, Überstunden noch und nöcher. Der Schuh ist sowas von eng, wir wissen gar nicht mehr, wo wir hin sollen.
Hintergrund des befristeten Streiks ist die bundesweite Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Und da gehen die Verhandlungen in der kommenden Woche weiter. Und wo wir gerade bei Arbeitsbedingungen und Gehältern sind. Frauen verdienen in Hamburg immer noch viel weniger als Männer. Der sogenannte Gender Pay Gap, der lag im vergangenen Jahr bei 18%. Das hat das Statistikamt Nord heute mitgeteilt. Durchschnittlich verdienten Frauen in Hamburg 24,14 Euro brutto. Männer erhielten 29,29 die Stunde, also gut 5 Euro mehr. Dabei steigen Männer und Frauen mit dem nahezu gleichen Verdienst ins Berufsleben ein. Aber ab dem Alter von etwa 30 Jahren, da klafft die Schere immer weiter auseinander. Wohl, weil Frauen mehr in Teilzeit und in schlechter bezahlten Jobs, wie zum Beispiel in der Gesundheitsbranche, arbeiten.
Hamburg heute.
Das war's für heute. Ich starte in den Feierabend. Ich habe gerade mal rausgeschaut, die schöne Schneedecke von heute Morgen, die ist ja leider weg. Schade. Naja, aber morgen ist ja neuer Tag, vielleicht ja auch wieder mit Schnee. Und morgen hört ihr hier übrigens wieder meine Kollegin Maiken Nielsen. Bis dahin, macht es gut.